Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der erste Mann brachte die Sünde in die Welt. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, sühnte die Sünden der Welt. Der erste Mann wendete sich in einem Garten von Gott, dem Vater, ab. Jesus Christus wendete sich in einem Garten zu Gott, seinem Vater, zu. Der erste Mann sündigte bei einem Baum. Jesus Christus trug unsere Sünden an einem Baum. Für den ersten Mann floss das Blut von Tieren, um die Scham seiner Sünde zu bedecken. Jesus Christus gab sein Blut, um uns mit seiner Gerechtigkeit zu bedecken. Die ganze Geschichte der Menschheit und damit auch der Bibel fand ihren Höhepunkt an dem Punkt, wo Jesus sein Blut vergoss. Und dieses Blutvergießen begann im Garten Gethsemane, wo Jesus vor Grauen und Angst und Traurigkeit und inständigem Gebetskampf nicht nur Wasser und Salz, sondern mit vermischt mit Blut schwitzte. Und damit kommen wir zur Lesung unseres heutigen Predigtextes aus Lukas Evangelium, Kapitel 22, 39 bis 46. Lukas 22, 39 bis 46. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Dieser Bericht hat eine besondere Struktur und ich denke, die ist allen offensichtlich. Das Gebet Jesu ist eingerahmt von der Aufforderung an seine Jünger, auch zu beten. Und so lautet auch unser erster Punkt heute Morgen: Bete, wenn du angefochten bist. Die Jünger sollten beten, damit sie nicht in Anfechtung, in der Versuchung fielen. Kurz vorher hatte Jesus ihnen deutlich gesagt, das steht im Lukas Evangelium 22, Vers 31, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Also Satan, ja, selbst wird euch angreifen, wird euch anfechten, wird euch versuchen, von Gott wegzuziehen. Und hier wird nun deutlich, nur das Gebet wird euch in dieser Situation bewahren. Nun, was ist Gebet? Zu beten bedeutet nicht, dass wir Gott über irgendetwas in unserem Leben informieren. Gott kennt uns, Gott sieht unser Herz, Gott weiß alles über unser Leben. Wir müssen Gott nicht informieren, dass wir da und dort ein Problem haben, ein Leid haben, jemand krank ist. Gebet ist ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott und des Vertrauens zu Gott. Wenn wir beten, dann können wir Gott nie etwas Neues erzählen, sondern wir vertiefen unsere Beziehung zu ihm. Wir zeigen ihm unser Vertrauen und wir bitten um seine Hilfe, seinen Beistand und seine Nähe, dass wir seine Nähe wirklich spüren, dass es uns gewiss ist. Gerade im Leid bin ich nicht allein, sondern Jesus ist bei mir. Und genau diese Einstellung, diese Sichtweise haben die Jünger mehr nötig denn je, denn in dieser Nacht, da sollten Dinge passieren, die ihnen nicht gefielen, die sie versucht haben zu vermeiden, die sie letztlich an Jesus, den sie so wertschätzten, den sie so liebten, die sie aber dennoch an Jesus Macht und Autorität und auch an Gottes Wohlwollen zweifeln ließen. Warum musste Jesus sterben? An einem Kreuz. Später werden die Emmaus-Jünger zu Jesus sagen, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir hatten alle unsere Hoffnung in Jesus gesetzt, aber diese Hoffnung wurden enttäuscht. Sie haben den Glauben an Jesus verloren. Sie waren erschüttert über Gottes Handeln. Ja, wie kann Gott das zulassen, dass selbst dieser wunderbare Prophet, dieser Mann Gottes, dass selbst Jesus, wie alle anderen Propheten auch, hingerichtet wurde? Oder wie so viele Propheten vor ihm. Und deshalb ermahnt seine Jünger jetzt hier, bevor das alles passiert, bleibt wach und betet. Bleibt in Verbindung mit Gott. Aber sie schliefen und später dann verließen sie Jesus. Es war ein Sinnbild dafür, wie weit sie von Jesus entfernt waren. Aber die Jünger damals waren natürlich in einer außergewöhnlichen Situation. Was die durchgemacht haben, welche Angst sie durchgestanden haben. Und dann diese ganzen Zeichen von Jesus und seine Reden vorher. Wie oft werden wir durch viel alltäglichere Situationen von der Anfechtung übermannt? Wir brauchen nicht diese Situation, wie die Jünger sie erleben. Ist es nicht so, dass wir unsere Sünde oft mit unserem Leid sogar rechtfertigen? Ja, ich habe so viel Stress, ich habe so viel durchzumachen, ich muss so viel erleiden und darum habe ich auch das Recht, ein bisschen zu sündigen. Ein bisschen mehr Erleichterung zu verschaffen. Entspannung mit irgendwelchen Drogen, mit Alkohol, mit Essen, mit Einkaufen, mit Sexualität, mit was auch immer. Wenn ich Leid erfahren muss, dann wird ein wenig Sünde erlaubt sein. Ja, wenn Gott Leid und Anfechtung und Druck in meinem Leben zulässt, dann schuldet er mir auch ein wenig Sünde. Das wird er mir schon zugestehen. Er wird ein Auge zudrücken, dass ich dann in der Situation auch mich ein bisschen gehen lasse. Wie soll ich das sonst alles durchstehen? Aber liebe Geschwister, das ist nicht wahr. Wenn Gott Leid in unserem Leben gibt, dann will er nicht, dass wir uns von ihm nur ein kleines Stück oder ein größeres Stück oder ganz viel trennen, dass wir sündigen, sondern dass wir uns umso mehr an ihn hängen. Dass wir auf die Knie gehen und beten. Dass wir unsere Beziehung mit ihm vertiefen. Und dass wir dadurch mitten im Leid gestärkt werden und Hoffnung bekommen und Gott verherrlichen. So wie wir es heute in der Lesung im Jakobusbrief gehört haben. Wir sollen uns freuen in der Anfechtung. Gott lässt diese Anfechtung zu, um uns letztendlich im Glauben zu läutern und zu stärken und zu sich zu ziehen. Jesus verherrlichte Gott, weil er sich in seinem größten Leid, in seiner größten Angst, die wir uns nicht vorstellen können, zu Gott wandte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war, bete, wenn du angefochten bist. Und der zweite Punkt lautet, bete, wie Jesus gebetet hat. Und wir können an dieser Stelle sehr viel von Jesus lernen, über das Gebet. Schon dieser erste Vers nach seiner Gewohnheit. Es war für Jesus eine Gewohnheit zu beten. Jesus ging hier nicht ins Gebet, weil es jetzt so dieser akute Problemfall vor ihm lag. Sondern es war seine Gewohnheit. Er betete immer. Und auch wenn er jetzt seine Jünger auffordert mit diesem Befehl, betet, dann ist das eine grammatikalische Form, ein Imperativ, Präsens, der ausdrückt, betet anhaltend. Betet ohne aufzuhören. Es soll unsere Gewohnheit sein. Und dann auch, dass Jesus diesen bestimmten Ort hat und scheint auch eine bestimmte Zeit. Ja, Judas wollte ihn ja verraten und hat dann die Soldaten dorthin geführt. Er konnte das machen, weil er wusste, es ist Jesu Gewohnheit und das ist Jesu bestimmter Ort und seine Zeit zu beten. Und auch das hilft, dass man einen Ort hat oder sich eine Zeit nimmt, einen Tagesplan wirklich eingeplant hat, wo man dann ohne Stress und ohne Ablenkung Zeit alleine vor Gott hat, vor Gott treten kann. Es ist gut, wenn wir solche Orte und solche Zeiten haben. Ich zum Beispiel, ich bete natürlich auch am Tag mehrere Male, aber einmal in der Woche, da gehe ich so eine Mischung aus Joggen und Spazieren im Wald. Ja? Und das ist so die Zeit, wo ich dann wirklich mal alleine für mich bin im Wald und kann dann wirklich beten und vor Gott treten. Und je nachdem, wie intensiv ich dann bete, desto langsamer werde ich dann. Ja, ein anderer geht in sein Gartenhaus oder hat früher halt seine Zeit in der Küche oder wo auch immer. Aber dass wir diese Regelmäßigkeit haben, das hilft uns, vor Gott zu treten. Und noch etwas können wir hier lernen von Jesus, dass er Gebetspartner hat. Ja, er nimmt seine Jünger mit sich. In den anderen Evangelien, da lesen wir, dass er dann seine drei engsten Jünger noch ein Stück weiter zu sich nahm und sie gebeten hat, betet mit mir, lasst mich nicht alleine. Helft mir hier, tretet für mich ein, betet auch für euch. Ja, dass wir Gebetspartner haben, so wichtig für uns, dass wir uns auch Gebetspartner nehmen. Wir beten in der Gemeinde zusammen am Mittwoch, die wunderbare Gelegenheit, zusammenzukommen, miteinander, füreinander zu beten. Gott gibt seine Verheißung auf dieses Gebet. Aber wenn ihr besondere Gebetsanliegen in eurem Leben habt, dann sucht euch Gebetspartner, Freunde, denen ihr euer Problem, eure Gebetsanliegen anvertrauen könnt und die dann regelmäßig für euch mitbeten. Das ist so gut, das ist so wichtig und Gott will diese Gebete erhören. Sucht euch jemand, der mit euch betet für die Herausforderungen in eurem Leben. Bleibt da nicht alleine. Selbst Jesus hat seine Jünger mit sich genommen, damit sie mit ihm beten. Wie viel mehr sollten wir das praktizieren? Schon allein, dass wir wissen, andere beten für uns. Beten wirklich für uns. Nicht nur so eine Floskel, ich denke an dich, ich bete für dich. Schon dieses Wissen ist so ein Trost, so eine Zuversicht. Und dann, wenn wir auch zusammenkommen und zusammen beten, auch das. Und noch etwas können wir lernen, nämlich das Ziel, was Jesus hatte. Natürlich, wir haben verschiedene Gebetsanliegen. Jesus hatte auch ein ganz konkretes Gebetsanliegen. Aber was war sein allgemeines Ziel durch das Gebet? Er wollte verbunden bleiben mit Gott. Er wollte in Gottes Nähe bleiben. Das sollte unser Ziel sein beim Beten, dass wir in dieser Verbindung mit Gott bleiben. Jetzt lesen wir nochmal Vers 41, ganz konkret, wie es hier steht. Und er riss sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf, wurf weit und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann Vers 44, und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus wollte, dass seine Jünger ihn unterstützen, dass sie bei ihm sind, dass sie mit ihm und für ihn beten. Aber dann lesen wir, er riss sich dann dennoch noch mal ein Stück weit von ihnen los, um alleine zu sein, um mit seinem Gott, mit seinem Vater beten zu können, mit ihm sprechen zu können. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass er die größte Not alleine tragen will. Ja, diesen inniglichen, tiefsten Gebetskampf und dann auch das Leid am Kreuz wird Jesus alleine tragen. Und wie groß die Not war, die Jesus alleine trug, das sehen wir daran, wie Jesus betet. Er hat sich nicht locker irgendwo hingesetzt, sondern er riss sich los, er kniete nieder und er fing an zu schwitzen und beim Ringen im Gebet vermischte sich sein Schweiß mit seinem Blut. Es war ein Gebetskampf. Matthäus und Markus, die schreiben, er zitterte, zagte und trauerte und er war betrübt bis in den Tod. Wir müssen uns das vorstellen als eine Art Todesangst, gemischt mit dem Wunsch zu sterben, aber irgendwie anders zu sterben als so am Kreuz. Und Schweiß, Blut, Zittern und dieses Knien, dieses Hinwerfen, diese äußeren Dinge zeigen uns natürlich, was Jesu inneren Zustand. Er hatte allergrößte Angst und Anfechtung, durchzustehen. Und mit dieser Bitte schüttet er sein Herz vor seinem Vater vollends aus. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Stellt euch das mal vor, Jesus ist nur deshalb in diese Welt gekommen, um diesen Kelch zu trinken, um ans Kreuz zu gehen, um ihn zu erretten. Und jetzt steht er kurz davor und was bittet er? Wenn es doch irgendwie doch eine andere Möglichkeit gibt, Vater, schenk doch, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, dass ich das nicht machen muss. Wie groß muss dieses Leid gewesen sein? so groß, dass er sich wünschte, dass es an ihm irgendwie vorüberging. Aber da war noch etwas anderes, was er sich noch viel mehr wünschte. Dieser Wunsch war groß, diese Angst war riesengroß, aber er wünschte sich noch etwas viel mehr. Schaut nochmal Vers 42, die Betonung des Gebets liegt auf Gottes Willen. So beginnt und so endet das Gebet. Vater, willst du? So nimm und so weiter und dann am Ende dein Wille geschehen. Jesus äußert tatsächlich die Bitte, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge. Aber seine noch viel größere Bitte war es, dass der Wille des Vaters geschehen möge. Das war sein allergrößter Wunsch. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Bete, wenn du in Anfechtung gerätst. Bete, wie Jesus gebetet hat. Und drittens, bete, weil es sich lohnt. Das ist unsere Motivation. In unserem Stolz denken wir vielleicht manchmal, Jesus war Gott und darum war sein Erlösungswerk irgendwie leicht für ihn. Zumal auch Jesus ja wusste, dass er auferstehen wird. Er hat seinen Jüngern mehrfach gesagt, ja, ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. So, es wird alles gut werden. Aber wir sehen halt, es war nicht leicht für Jesus, diesen Kelch zu trinken. Über diesen Kelch, von dem Jesus hier spricht, lesen wir an vielen Stellen im Alten Testament. Die drei großen Propheten beschreiben ihn folgendermaßen. Jesaja spricht in 51 Vers 17 von diesem Kelch als ein Kelch des Grimms und vom Taumelkelch. Das ist also der Kelch des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes über die Sünde. Jeremia spricht vom Wein des Zorns, den alle Völker trinken müssen. Und Hesekiel spricht vom Kelch des Grauens und des Entsetzens. Wenn Jesus hier vom Kelch spricht, dann spricht er also nicht nur einfach von seinem bevorstehenden, schmerzvollen, leidlichen Tod am Kreuz. Der war schlimm, sicher, der war grausam, dass nur die allerschlimmsten Verbrecher so hingerichtet wurden. Dass römische Staatsbürger überhaupt nicht so hingerichtet werden durften, da gab es ein Verbot für die. Dieser Tod war grausam, aber Jesus spricht nicht nur von dieser grausamen leiblichen Erfahrung, sondern vom Gericht Gottes über die Sünde. Vom Zorn Gottes über den Sünder, den er tragen sollte. Und das müssen wir bedenken. Die Bibel lehrt uns, dass Gott nicht nur Sünde hasst, sondern auch den Sünder. Oftmals wird gelehrt, ja, Gott hasst die Sünde, aber Gott liebt den Sünder. Ich weiß, was damit ausgedrückt werden soll. Es ist irgendwo auch richtig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber wir dürfen es nicht missverstehen. Gott hasst die Sünde und Gott hasst das, was die Sünde aus den Menschen macht. Im Psalm 5, Vers 9 steht, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Versteht ihr, das Problem ist nicht, dass wir ab und zu sündigen, sondern dass die Sünde unser Wesen prägt. Dass es unsere Natur ist. Egoismus, Selbstsucht, Sünde ist unsere Natur. Und wir wollen das nicht hören. Es ist uns natürlich ein Anstoß. Der Mensch, der kann nicht so schlecht sein und Gott kann nicht so grausam sein. Und wisst ihr, Gott ist nicht grausam. Aber Gott ist heilig und gerecht. Und vielleicht passt uns diese Wahrheit nicht, aber wir müssen dieses Grundproblem erkennen, um die einzige Lösung, um unsere Erlösung zu erkennen. Ich lese nochmal Psalm 11, ab Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Da steht da wieder der Kelch. Ist das Teil ihres Kelchs. Also Gott schaut nicht auf das Leben und die Sünden der Menschen und drückt dann ein und zwei und alle Augen zu, Nein, Gott wird den Sünder zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Er wird ihn seinen Zorn, der genau seinen Sünden und seiner Sündhaftigkeit entspricht, spüren lassen. Und dieser Zorn Gottes ist unvorstellbar groß, weil Gottes Heiligkeit unvorstellbar groß ist, unendlich groß. Nun, manche fragen sich dann natürlich, wo bleibt denn der Zorn Gottes? Finden wir oft in den Psalmen. Die Gottlosen, die leben doch ein wunderschönes Leben, die leben manchmal oder meistens viel besser als die Gottesfürchtigen. Wo ist denn Gottes Zorn, wenn er so zornig ist? Nun, die Bibel macht deutlich, dass es zwei Arten von Gericht gibt. Das aktive und das passive. Das aktive Gericht bedeutet, dass jeder unter das Gericht Gottes kommen wird. Jeder Sünder wird in Ewigkeit den Zorn Gottes erfahren, in der Hölle, in der Verdammnis. Ja, die Bibel verwendet Bilder, um zu beschreiben, wie schrecklich das sein wird. Sie spricht vom Feuerofen, von Heulen und Zähneknirschen. Sie sagt, da, das ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es ist die äußerste Finsternis. Die Bibel im Alten und im Neuen Testament, sie sprechen sehr viel über dieses letzte Gericht Gottes. Das aktive Gericht. Aber es gibt auch ein passives. Nämlich ein Gericht, was wir oft in dieser Welt sehen können. Das ist, wenn der Herr den Sünder laufen lässt. Und dass der Sünder dann beginnt zu denken, genau das. Wo ist denn Gott und sein Gericht? Scheinbar ist es alles nicht so dramatisch. Dann kann ich ja mein Leben weiterleben, so wie ich es gewohnt bin. Versteht ihr, das ist etwa so, wie wenn ein Vater seinen Sohn erzieht, aber der Sohn will einfach nicht hören und irgendwann kommt der Moment, wo der Vater sagt, so, ich habe versucht, dich zu erziehen. Ich habe dir das Gute gesagt. Du willst nicht hören, dann lasse ich dich jetzt laufen. Dann höre ich jetzt auf dich einzureden und dich zu erziehen. Dann mach jetzt. Dann geh deinen Weg. Und er lässt den Sohn sozusagen diesen Weg des Verderbens, den Weg der Sünde, einfach ungebremst weitergehen. Das ist ein ganz schlimmes Gericht. Ein passives Gericht. Aber auch dieses passive Gericht führt dann irgendwann zum aktiven Gericht. Und dieses aktive Gericht wird dann umso schlimmer, denn mit jedem Tag in der Sünde, mit jeder einzelnen Sünde, mit jedem Tag ohne Gottvertrauen, füllt man sich den Becher, den Kelch des Zornes Tropfen für Tropfen weiter. Und irgendwann kommt der Tag, wo man diesen ganzen Becher bis zur Neige trinken muss. Und man fragt sich ja, wo ist dann Gottes Liebe? Ist Gott nicht Liebe? Und die Antwort lautet natürlich ja, absolut ja. Aber die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass er ein Wesen voller Zärtlichkeit und Vergesslichkeit ist. So ein gutmütiger Opa, den wir uns manchmal im Himmel vielleicht vorstellen. So ein Großvater, der früher oder später alle Wünsche seiner Enkel erfüllt und ihnen irgendwann das ganze Erbe vermacht. Die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass er nicht mehr heilig ist. Das wäre keine Liebe, keine wahre, reine Liebe. Nein, die Liebe Gottes ist eine heilige Liebe. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er selbst die Strafe der Sünde trägt. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, um für unsere Sünden zu sterben. Die Liebe des Sohnes Gottes bedeutet, dass er seinem Vater gehorsam war, auch wenn das bedeutete, seinen Zorn für den Ungehorsam der Menschen zu tragen. Die Liebe Jesu bestand darin, dass er den Kelch des unendlich großen Zornes Gottes trank. Die Liebe Jesu zu uns bestand darin, dass er unbedingt den Willen seines Vaters erfüllen wollte und auch erfüllt hat, so wie wir dann weiter lesen. Und liebe Geschwister, darum lohnt es sich zu beten. Darum kannst du dich auch in deinem größten Leid an Gott wenden und auf ihn vertrauen. Was bedeutet, dass du Jesu Gebet zu deinem eigenen machst? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Herr. Ja, ich vertraue dir, dass dein Wille für mich, auch wenn ich jetzt Leid erfahre, immer Segen bedeutet. Und ich bitte dich, dass du mich hindurchträgst, dass du die Verbindung zu mir aufrechterhältst, dass du mich festhältst. Wisst ihr, Jesus kann nicht nur in jeder Situation mit uns mitleiden, mitfühlen, weil er das größte Leid ertragen hat. Das ist schon überhaupt genial, dass wir einen Herrn haben, der wirklich sich in jede Situation, die wir im Leben haben können, hineinversetzen kann, mitfühlen kann. Er hat alles selber erlebt. Es bedeutet auch, dass er dieses größte Leid für uns getragen hat. Dass er das Gericht getragen hat und dass wir eben nicht mehr unter dem Gericht Gottes stehen, sondern unter seinem Segen. Menschen ohne Jesus stehen unter dem vollen Zorn Gottes. Sie müssen ihren Kelch des Zorns eines Tages selber leeren. Auch wenn sie den Zorn Gottes jetzt noch nicht spüren. Sie sind in größter Gefahr. Das heißt, du bist in größter Gefahr ohne Jesus. Du stehst unter dem Zorn Gottes ohne Jesus. Und deshalb geh zu Jesus, bring ihm all deine Schuld, bete zu ihm, bitte ihn um Vergebung und glaube an ihn. Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, hat ewiges Leben. Das gilt dir. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das gilt dir. Deshalb glaube an den Sohn, vertraue ihm, dann hast du ewiges Leben. Dann bist du befreit von Sünde und Zorn. Warum? Warum kann ich das euch zusprechen? Warum ist es so? Weil Jesus den Kelch des Zornes trank. Am Kreuz erfuhr er den Zorn Gottes über unsere Schuld und wir die Liebe Gottes zu seinem Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, also an das Kreuz gab. Das ist damit gemeint, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und deshalb lass dich nicht täuschen, wenn es den Anschein hat, als höre Gott dein Gebet nicht, als habe Gott kein Mitleid mit dir, als meinte Gott es nicht gut mit dir. Da kommen wir manchmal hin. Warum muss ich das alles ertragen in meinem Leben? Wo ist Gott? Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht durch das Leid in deinem Leben von Jesus trennen. Lass dich nicht durch die Anfechtung in deinem Leben zur Sünde verleiten. Sondern lass dich durch das Leid auf die Knie vor Gott bringen und bitte um Kraft in der Anfechtung. Bitte um seine Nähe. Und liebe Geschwister, Gott ist uns nah. Er hat seinen Sohn zu uns gesandt. Und Jesus hat uns gesagt, wir hatten das in der letzten Predigtreihe, ich habe meinen Geist zu euch gesandt. Ich bin in euch. Jesus hatte hier einen Trost in dieser Notsituation. Der Vater sandte ihn einen Engel, der ihm beistand. Jesus ist unser Engel in unserem Gethsemane. Er ist der, der aus tiefstem Herzen in jeder Situation mit uns mitfühlen kann, weil er selber das tiefste Leid erfahren hat. Und er ist der, der uns durch die tiefste Anfechtung hindurchführen will, der uns näher zu sich führen will und der uns mehr segnen will. Und darum bete, wenn du in Anfechtung gerätst. Bete, wie Jesus gebetet hat. Und bete, weil es sich lohnt. Weil er dein Gebet erfüllen will. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, du hast den Kelch des Zornes Gottes geleert. Und deshalb dürfen wir wissen, dass Leid in unserem Leben nicht ein Ausdruck des Zornes Gottes über uns ist, sondern ein Ausdruck seiner Liebe, dass er uns zu sich ziehen will, Ja, himmlischer Vater, du lässt manche Herausforderungen uns in unserem Leben zu. Aber du willst uns dadurch näher zu dir ziehen, willst uns deutlich machen, wie sehr wir dich brauchen, dass wir alles, was wir brauchen, in dir haben. Herr, wir wollen dich gemeinsam bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns von dem Bösen erlöst hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns im Glauben immer mehr stärkst. Gerade für die, die in besonderen Anfechtungen sind, die großes Leid erfahren oder die dauerhaft im Leid stehen, bitten wir dich besonders. Aus unserer Gemeinde, aber Herr, wir wollen auch an die verfolgten Geschwister denken, die diese Worte und dieses Gebet, was du gebetet hast, mit noch viel anderen, mit ganz anderen Ohren hören. Herr, schenke ihnen die Kraft, immer wieder zu dir zu kommen und von ganzem Herzen zu flehen. Herr, dein Wille geschehe. Und das bitten wir dich auch für unser Leben, Herr. Amen. Lass uns jetzt